man sieht halt dennoch, der Frau wird nicht so richtig zugehört. Weil wenn man ihr zuhört, dann fangen halt Dinge an, brüchig zu werden. Und das will das Patriarchat nicht, ne?
Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, dem Griesebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. In Folge 105 zu Gast ist die Autorin Paulina Zienkowski. Die gebürtige Berlinerin hat Kunstgeschichte studiert, bog dann aber ein ganz klein wenig anders ab und wurde Schriftstellerin. Gleich mit ihrem ersten Roman Taubenleben landete sie auf der Shortlist des Literaturpreises der Europäischen Union. Nun erscheint ihr zweiter Roman, er heißt Dem Mond geht es gut und er handelt von einem Thema, das Paulina sehr beschäftigt, der Sprachlosigkeit zwischen Müttern und ihren Kindern nämlich. Willkommen bei Die Sucht zu sehen, liebe Paulina Zienkowski.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, liebe Paulina. In Anlehnung an ein berühmtes Zitat von Karl Lagerfeld hat eine sehr renommierte Berliner Lektorin gerade auf Instagram den Satz gepostet: Wer dieses Buch nicht liest, hat die Kontrolle über sein Leben verloren, habe ich gestern gesehen. Und damit meinte sie natürlich dein neues Buch. Das erscheint im Verlag Blumenbar am 10. März, ist das richtig?
12. März.
Und der Verlag beschreibt es als eine traurig-schöne Mutter-Tochter-Geschichte. Erzählst du uns ein bisschen mehr darüber, was diese Geschichte traurig und was sie schön macht?
Ja, traurig-schön ist ja so ein Begriff, der eine ganz eigene Wortkreation eigentlich meint, finde ich zumindest. Weil dieser Zustand der geballten Gefühlsladung, dass man weinen kann, aber auch Tränen vor Freude haben kann oder so, oder vor der Lust, sich zu verbinden. Aber ich meine, am Ende sind es die Verlagsworte, nicht meine Worte. Ja. Aber, und das ist tatsächlich auch eine Frage, worum geht's in deinem Buch, die gar nicht immer so einfach ist, gerade wenn man eben nicht so eine Erzählhandlung hat, die so davon rennt oder vor allem herrennt und der man so folgen kann. Trotzdem kann man meinem Roman natürlich folgen, hoffe ich. Und da drin erzählt eine junge Frau davon, wie sie eine Angst vor Sprachlosigkeit mit der Geburt ihres Kindes überkommt. Mhm. Und weil genau diese sogenannte liminale Phase, in der man da ist am Anfang nach einer Geburt, in der man nicht richtig weiß, was ist das hier eigentlich alles, ja. Und sich ja auch tatsächlich Synapsen verändern, also diese Gehirnströme und Hormone und was nicht alles. Und in dieser Angst vor Sprachlosigkeit guckt sie plötzlich um sich oder anders um sich und anders in die Welt. Und eben auch auf ihre Mutter und Großmutter. Und vielleicht auch erst da fällt ihr so wirklich auf, wie stumm die beiden Frauen in ihrem eigenen Leben stehen. Hm. Und das macht ihr dann umso mehr Angst, weil sie darin sehr viel Schmerz und sehr viel Scham und sehr viel sich selbst verleugnen und so erkennt oder glaubt zu erkennen. Und sie macht sich so ein bisschen auf den Weg in ihrer unkonzentrierten Phase ihres Lebens und versucht irgendwie so zu erinnern, zu imaginieren und zu fantasieren über das Leben dieser drei Frauen.
Jetzt hast du ja doch sehr gut eigentlich die Handlung beschrieben.
Danke.
Daraus ergibt sich die Frage, soll ein Kind wissen, wohin es geht, wenn es nicht weiß, woher es kommt? Du hast gerade beschrieben, die Großmutter und die Mutter rücken nicht so richtig mit ihren eigenen Geschichten raus. Du bist selber junge Mutter. Wie erklärt man denn einem Kind idealerweise, woher es kommt? Wie viel muss es wissen von dem, was mal war, was vor ihm war? Was denkst du heute?
Ja, das ist eine große Frage. Also ich finde, das ist ja auch ein schmaler Grat, denn also Eltern haben es ja auch so an sich, die Erinnerung sozusagen oder die Erzählung über das eigene Kind so anzulegen und auch so sehr. Also es ist ja auch das Schöne, das subjektive Empfinden, ne? Das, die subjektive Wahrnehmung, ich nehme mein Kind anders wahr zum Beispiel als mein Partner, also sein Vater, das sein Kind wahrnimmt. Ne? Mhm. Aber die Setzung dessen, was dann so prominent immer erzählt wird und so, das kann ja fast auch übergriffig sein, denn es ist ja oft schwer, dann auch aus eigenen Rollen rauszukommen. Also du hast nur geschrien, ja, das bleibt hängen, ne? So, also, oder du warst, ich weiß nicht, also du warst immer so kreativ und dann merkt man aber irgendwann später, ich weiß nicht, ich renne da irgendeinem Mythos nach und ich merke aber, mir fällt es viel zu schwer, um dass mein Leben bestimmen muss. Ja. Oder keine Ahnung, ne?
Also ab wann manipuliert eine Erzählung eigentlich, ja? Hm.
Ja. So, und du kommst ja als Kind, dass du ja bleibst, also wir alle bleiben ja Kinder, egal wie alt wir sind. Das fand ich irgendwie auch eine Erkenntnis, die natürlich recht banal ist, aber auch sehr krass.
Ja.
Also wir bleiben Kinder von Menschen. wann bestimme ich sozusagen über mein Leben? Ich meine, das ist diese, genau, klar, die Selbstermächtigung und so. Aber irgendwie bleiben die Dinge hängen. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ich finde es, genau, wie gesagt, das ist ein schmaler Grat und was man wissen muss. Ich glaube halt, wenn man sagt, dass so die Dinge auch ja Zustände, ne, auch Dinge, die ausgehalten wurden, also Gefühle mindestens 2 Generationen durchsickern, dann ist es ja doch schön, miteinander zumindest im Austausch zu stehen, also zu versuchen, Worte füreinander, aber auch für sich selbst zu finden, für die eigene Geschichte, ja, die irgendwie einerseits irgendwie fortbestehen kann, aber auch, ja, ich weiß nicht, dass die irgendwie da ist und nicht nur schwelt, weil ich habe das Gefühl, alles, was schwelt und diffus ist, das ist fast stärker in seiner Auswirkung und in irgendwie so einer Form der Bedrohlichkeit, als wenn man es ja einfach vielleicht benennen kann oder versucht.
Ja, weil der alte Spruch, die Fantasie ist oft schlimmer als die Wirklichkeit. Ja. Vielleicht geht es ja auch darum, eine Atmosphäre herzustellen, in der etwas gefragt werden darf. Kinder denken auch oft, oh, da merke ich schon, da ist dann die Laune schlecht, wenn ich danach frage, lasse ich also lieber.
Ja, total, das zum einen. Und ich meine, diese Dimensionen, die wir da jetzt auch aufmachen, ne, das sind natürlich riesig große. Also ich meine, wir können da natürlich auch irgendwie dann in die Nachkriegsgeneration schauen. Aber um das jetzt nicht zu groß werden zu lassen.
Denn das ist gar nicht dein Thema, die 68er und die von ihren Eltern wissen, weil dazu bist du oder ist die Protagonistin ja auch eine ganz andere Generation.
Genau, also bei mir geht es oder mir ging es und das war eigentlich auch so mein Ausgangsgedanke bei diesem Text oder für diesen Text, der mich schon eine Weile begleitet in anderer Form auch. Also ich habe viel irgendwie, ich habe dann mal ein literarisches Essay geschrieben und habe dann auch ein Hörspiel gemacht für Deutschlandfunk Kultur und so, wo allerdings ein Fötus zu seiner Mutter spricht, also sehr abstrakt, aber irgendwie, ja. Genau, und ich glaube, was mich interessiert hat, war eben dieses Bild der sprachlosen oder sprachlos gemachten, weiblich gelesenen Körper, die halt da sind, also sagen wir jetzt auch mal die Mutter, ne, so, die da ist und der es bestimmt gut geht, aber viel mehr macht man sich jetzt nicht über sie Gedanken, ja auch politisch, ne, also sowieso. Man dringt wenig unter die Oberfläche und guckt mal wirklich nach, weil ja alles auseinanderfallen würde dadurch.
Ja.
Sei es das Prinzip der Kernfamilien, der Kleinfamilien, diese soziopolitische Dimension, aber eben auch, naja, die Form von Gewalterfahrungen, die erlebt werden. Und wir leben halt in einem patriarchalen System seit Jahrtausenden. Und ich glaube, natürlich haben sich die Dinge verändert, aber eben auch, ne, so wenn wir auf Zahlen gucken, alleine auf Femizide und alles das, man sieht halt dennoch, der Frau wird nicht so richtig zugehört. So. Und weil wenn man ihr zuhört, dann fangen halt Dinge an, brüchig zu werden. Und das will das Patriarchat nicht. Ne?
Und meinst du, deshalb redet sie auch nicht? Also das ist sozusagen die Reaktion darauf? Oder sie antizipiert, dass man ihr sowieso nicht zuhört und deshalb vergräbt sie ihre eigene Geschichte? Oder?
Ja, wahrscheinlich. Also ich glaube ja, dass solche Dinge auch, wenn man dieses Internalisieren, dieses Mitbekommen, dieses Beobachten, dieses gar nicht Bewusste auch entscheiden. Und irgendwann ist es vielleicht auch, ich würde nie sagen eigentlich, dass es für irgendwas zu spät ist oder so, aber ich glaube, man verlernt auch, Worte zu finden, wenn man nicht für sich Sprache übt.
Ja.
Also natürlich können diese Frauen sprechen, ja, die bewegen sich ja durch die Gesellschaft, durch den Alltag, durch ihren Alltag, aber für sich, ne, so alleine für sich den Raum zu übernehmen und oder einzunehmen und einzustehen und gegenzuhalten und sich dann eben auch ja immer wieder, und das ist vielleicht auch das, was man kennt, gibt einem Sicherheit, selbst wenn das eben gewaltvolle Strukturen sind oder irgendwie gewaltvoll, ne? Ich sage das jetzt zum zweiten Mal. Ich glaube, damit meine ich auch, gewaltvoll ist ja auch zu schweigen.
Ja.
Ne? So gewaltvoll ist ja auch, also sanktionieren oder so. Das muss gar nicht nur die körperliche Gewalt sein. Aber dass man sich dann natürlich auch PartnerInnen, Partner sucht, die dann das fortführen, mit denen man das fortführen kann. Und so verliert man sich da drin auch so ein bisschen, ne? Vielleicht. Also ich meine, ich sage jetzt auch Mann, keine Ahnung, aber das ist halt so eine Beobachtung, so, die ich glaube, gemacht zu haben, ja.
Es ist, Paulina, dein drittes Buch und dein zweiter Roman. In deinem ersten Roman, der heißt Taubenleben und ist im Jahr 2020 erschienen, da geht es ebenfalls um eine junge Frau, die in einer eher wortkargen Umgebung versucht, ihre eigene Sprache und eine Klarheit zu finden und damit erwachsen zu werden. Hat sich deine eigene Art zu kommunizieren sehr verändert, seit du Mutter bist?
Ja, also glaube zwangsläufig, und das ist auch Thema im Buch, ist diese Spiegelung im Kind, im eigenen Kind.
Ja.
Ich habe da diesen markanten Satz im Buch auch, also in meinem neuen, wenn das Kind schreit, sehe ich mich schreien. Mhm. Also diese Erinnerung daran, wie es wohl gewesen ist, als man selber Kind war und da irgendwie auf dem Boden lag und mit den Fäusten trommelte und keine Ahnung, niemand einen einfangen konnte. Und dann aber auch die Spiegelung der eigenen Eltern in sich als Elternteil dann.
Ja.
Und ich glaube, diese Bewusstwerdung und diese Form der Reflexionsebene, die man nicht nur, ja, also, ne, wenn man kein Kind hat, dann ist man so, ja klar wird es so sein, aber wie es dann wirklich sich anfühlt, was dann auch hochkommt und wie man sich selbst auch in seinen, ja, angelernten, und weil man es gehört hat, in seinen angelernten Reaktionen aufs eigene Kind, ne, so irgendwie vielleicht auch zügeln muss oder auch umlernen und umdenken muss, das ist schon ja etwas, an dem ich arbeite.
Ja.
Immer. Und ich glaube, wahrscheinlich behaupten das alle Eltern von sich selbst. Machen das wahrscheinlich auch so auf ihre eigene Art und Weise, wie sie es halt schaffen. Aber genau, was halt so schneller aus dem Mund rausschießt, das ist wahrscheinlich das, was ich auch selbst öfter, ne, so erlebt oder gehört habe oder so, es mir näher liegt. Aber dann halt zu so gucken, ja klar, ich meine, Bindungstheorie und so. Aber ich glaube, ja, ich versuche schon sehr viel aufmerksamer zu sein, als ich vielleicht sonst bin oder so.
Ja.
Und so verständnisvoller, weniger ungeduldig, all diese Punkte,
ja,
klar, und irgendwie auch viel mehr aufs Kleine zu achten, das ist natürlich alles, ich finde immer, wenn man über Kinder spricht, das ist alles so klischiert und manchmal schäme ich mich dafür, weil ich so denke, ey, das kann doch nicht wahr sein, dass wirklich genau die Dinge jetzt eintreten, die man überall schon, ne, so, aber es ist einfach so und irgendwie ist das auch schön,
ja,
und denen so zuzugucken, wie sie halt irgendwelche Strümel, wie so Tiere verfolgen und plötzlich Geschichten erzählen können und so,
ja,
die kein Mensch versteht, aber na, so, das ist schon toll.
Paulina, du schreibst jetzt seit, ich glaube, ziemlich genau 10 Jahren für verschiedene Publikationen über Kultur und Gesellschaft. Du hast schon erzählt, du hast Hörspiele verfasst und eben deine Bücher. Und deine Mutter, kann man sagen, die war sowas wie eine ja, veritable Nachtlebengröße in Berlin zu einer Zeit. Also kann man das so ausdrücken?
Also ich glaube, sie würde das so nicht sagen. Und
Du hast es, glaube ich, mal geschrieben in einem Artikel.
Das war wahrscheinlich auch so eine redaktionelle Entscheidung. Ja, nein, ich habe auf jeden Fall darüber geschrieben, genau, weil das eben auch so ein bisschen darum ging, so, wer war eigentlich meine Mutter?
Ja.
Kommen ja oft so Momente, wo andere mehr plötzlich über das Leben der eigenen Mutter wissen, ja, als man selbst und so. Und dann fragt man halt mal nach. Und ja, also sie hat in so einem Club gearbeitet, der recht geschichtsträchtig ist. Weil
der Dschungel war das, gell?
Wo genau.
David Bowie verkehrte.
Genau, unter anderem. Und ja, und sie war am Lettofein und hat Mode studiert und, oder was heißt studiert? Also ich glaube, da hat man nicht studiert, sondern eine Ausbildung gemacht oder konnte da studieren. Ich weiß es nicht, aber meine Mutter, wir sind nicht ein sonderlich akademischer Haushalt, aber sie war da und hat Mode gemacht und sich da dann auch ihr Geld verdient, so ein bisschen im,
ja,
Kellnern hinter der Bierbar. Es gab anscheinend 2 Bars. Eine Bar für Bubbles. Ich glaube, das war dann so oben oder so. Es gab ja so eine Treppe, so eine Wendeltreppe. Ich kenne nur so ein Bild. Und unten gab es die Bierbar. Irgendwie so.
Also eine ganz gute, ganz guter Filter vielleicht, mhm, für Leute.
Ja, wahrscheinlich.
Wusstest du denn schon früh, dass du schreiben willst? Wo du gerade sagst, das war bei euch gar nicht das Thema Bücher und Lehre. Oder kanntest du irgendjemanden, an dem du dich da orientiert hast? Oder wie bist du zum Schreiben gekommen?
Das ist ganz interessant, weil also so wenig meine Eltern auch in der Schule waren, so ungern war ich zum Beispiel in der Schule.
Okay.
Ich habe mich da nie so richtig wohl gefühlt und hatte immer das Gefühl, nicht so richtig so zu bestehen. Und
vor den anderen oder vor den Lehrern?
Ja, vor allen irgendwie so. Also so, ich glaube, menschlich nicht. So, das war nicht so das Ding, aber oder so sozial, aber einfach in der Leistung. Und ich war, ne, also Thema Schreiben, recht schlecht in Deutsch. Und es lag wahrscheinlich daran, dass ich ja irgendwie so mit diesen Strukturen gar nicht so gut zurechtkam. Und ich war nicht in der Schülerzeitung tätig. Ich war generell recht untätig in der Schule. Hab aber mich immer interessiert so für die Leben von so Popstars oder so. Das war ja eben diese Zeit. Ich bin ja in den 90ern aufgewachsen, in den Nullerjahren. Und in den 90ern hat man ja überall im Fernsehen, im Radio, hat CDs zu Weihnachten bekommen oder was auch immer. Oder bei WOM gehört, damals noch im Kudamm da. Ich glaube, dieses Wir sind deine Stars und so, dieses, ne, das war natürlich auch bei mir groß. Und ich glaube, mich haben immer so diese tragischen Geschichten von so Tic-Tac-Toe und diese ikonische Pressekonferenz, die hat mich so umgetrieben, ich weiß nicht. Und keine Ahnung, irgendwie so diese ganzen Gefälle und diese ganzen dramatischen Geschichten. Und ich glaube, ich habe irgendwie so, wahrscheinlich würde man es heute so Fanfiction nennen, aber ich hab davon nichts mehr und ich weiß davon nicht, also ne, so ich kann überhaupt nicht zitieren oder so, aber ich meine mich zu erinnern, dass ich da immer so wie so Hintergrundberichte geschrieben habe oder so.
Für dich selber, oder?
Ja, für mich selber.
Ja,
süß. Die Dinge so zusammengefasst oder keine Ahnung, weil sie mich irgendwie fasziniert haben, aber mich hat auch oft diese Tragik fasziniert, ne, dahinter. Also so.
Das Angedeutete wahrscheinlich auch, weil.
Genau.
Ja, man wusste ja nicht alles.
Nee, man wusste nicht alles. Und dann, und das ist lustig, dass du das jetzt fragst, weil ich meine, diese Frage kommt natürlich öfter. Und dann ist man so, ich habe leider nicht diese Geschichte. Ja, und dann war ich Chefredakteurin unserer Schulzeitung, Schülerzeitung. Das habe ich nicht, aber und eben auch kein Tagebuch und so weiter. Aber gestern, oder war das gestern vor ein paar Tagen, ist Michelle Trachtenberg gestorben, verstorben. Und ist eine Schauspielerin, 39, also circa eine Generation. Und mir fiel ein, dass sie Harriet, die kleine Detektivin, gespielt hat. Und ich glaube, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, das war 97, kam das in Deutschland ans Kino. Und es muss einer der ersten Kinofilme gewesen sein, die ich geschaut habe.
Okay.
Und diese Person hat halt, die hat mich so fasziniert. Ich wollte so sein wie sie. Also sie war so circa eben mein Alter. Und ich fand sie so, so, so toll. Und ich habe jetzt verstanden, wieso. Und vielleicht liegt da alles an, also da wurde alles angelegt. Und zwar wollte sie Schriftstellerin werden.
Okay.
Und ich weiß nicht, sie war wahrscheinlich so 9 oder so. Und ihr sagte dann jemand, schreib alles auf, was du siehst, alles auf, was du beobachtest. Und dann ist halt so ein bisschen so die Geschichte, dass die Leute das dann sehen und sie dann mobben und so. Ne? Aber ich fand sie so toll und so cool. Und ich glaube nicht, dass ich damals gewusst habe, was Schriftstellerin ist. Aber irgendwie, vielleicht ist es hängen geblieben, weil ich habe bis heute diesen Film so gut vor Augen und diese Person so gut vor Augen. Und irgendwie macht plötzlich alles Sinn und wahrscheinlich war sie diejenige, also Harriet, die kleine Detektivin mit ihrem kleinen Notizbuch, die alles beobachtet, ganz akribisch und alles aufschreibt, diejenige, die mich zum Schreiben gebracht hat.
Wahnsinn.
Das ist doch eigentlich eine gute Geschichte. Endlich habe ich sie.
Ja, jetzt hast du dein Motiv. Da muss es ja für dich ein Schock gewesen sein, zu lesen, dass sie, ich glaube 39 war sie, oder? Mit 39 plötzlich verstorben ist. Man weiß, glaube ich, auch noch gar nicht, warum, oder?
Ich weiß leider keinen Hintergrund, sie wurde tot aufgefunden. Naja, ich weiß nicht, irgendwie, ich habe sie sonst halt nie wieder so wirklich verfolgt. Und dass sie das war, war mir gar nicht so bewusst. Ich kannte sie dann aus Gossip Girl oder Buffy oder so.
Okay.
Aber das ist wirklich lang her.
Okay. Vielen Menschen, die schreiben, ist es ja gar nicht so besonders angenehm, über sich selber zu sprechen. Ja, weshalb sie wahrscheinlich auch schreiben. Wie ist das bei dir? Also ich würde jetzt nach 20 Minuten sagen, nö, bei dir ist das gar nicht so, oder?
Es kommt drauf an. Es ist halt so, dass mein Schreiben an sich sehr innerlich ist. Also meine Texte sind sehr innerliche Texte und sehr halt so meine Schreibpraxis auch generell wie so eine Art stete Sammeln von eben, ja, wie Harriet, von so Beobachtungen, von Momenten, aber auch nicht unbedingt Szenen, aber so eher so das, was aus Szenen heraus bleibt, also Emotionen und so. Und ja, ich weiß nicht, also ich glaube, das ist halt recht verwoben so. Deswegen, also es ist jetzt nicht so, dass ich komplett fiktive Welten aufmache in meinen Erzählungen.
Ja.
Und ich würde trotzdem nicht sagen, dass meine Texte autobiografisch sind. Beziehungsweise ich würde sagen, mich interessiert das gar nicht so. Also so diese Kategorie, weil ich viel mehr daran interessiert bin, zu überlegen, was ist die Ökonomie, die Erzählökonomie eines Textes. Und sobald, finde ich, eben eine Erzählung steht oder irgendwie angesetzt wird, angefangen wird, bei mir ist es schon gar nicht mehr, das bin schon gar nicht mehr ich.
Ja.
Also sofort beginnt so dieser Prozess oder diese Transformation von Literarisierung, im Bestfall natürlich.
Ja.
Aber ich glaube, ja, mein Schreiben geht schon recht viel von mir und meiner Wahrnehmung aus. Und vielleicht liegt es dann daran, dass ich auch okay bin mit darüber, also über mich sprechen oder
ja,
so.
Ja, aber ich eh schon tust, ja.
So mäßig, genau. Und eher, also so im Schreiben so alles ordne.
Ja.
So, ne? Also ich kann zum Beispiel auch viel besser schreiben, denken, als Also ja, klar kann ich jetzt vordergründig, ich kann sprechen anscheinend, aber es fällt mir sehr viel leichter, irgendwie an Texten zu teilen
ja.
und so. Also,
ja. Was bist du sonst für eine Autorin? Bist du wahnsinnig diszipliniert oder prokrastinierst du viel? Oder wie gehst du vor?
Also es kommt, glaube ich, sehr auf den Text an. Also wenn es ein kurzer Text ist, also zum Beispiel, wenn ich für eine Publikation, Magazin, Zeitung schreibe, dann setze ich meistens den Anfang irgendwo schon und weiß ungefähr auch, wie ich ende, aber kann es dann auch nicht sagen. Es ist so, wie wenn mich jemand auf der Straße nach dem Weg fragt, ich kenne ihn, aber ich kann ihn ihr nicht erklären. Es ist wie so, als könnte ich es nicht so visualisieren, ja. Aber das kommt dann im Schreiben. Also bei mir ist es so sehr, im Schreiben entwickelt sich meine Route sozusagen. Und das ist Fluch und Segen, finde ich, weil manchmal hätte ich gerne so diese Plotsetzung, diese Punkte, dann dieses Ausschreiben, Ausschraffieren und so und danach in den Text, in das Feilen reingehen. Und bei mir muss auch schon so jeder Satz so funktionieren und stehen und auch gut lesbar sein. Also ich lese zum Beispiel meine Texte mal laut vor. Also ich schreibe einen Absatz und lese ihn laut vor, dann schreibe ich weiter, dann lese ich den Absatz wieder und den zwei Sätze, die ich hinzugefügt habe, laut vor weiter. Mhm. Und dann, also so geht's weiter und so gehe ich durch den Text. Und ich bin aber an sich, also ich habe gar kein, wie sagt man, kein Prinzip, kein System. Leider habe ich ganz oft, dachte ich mir, nur einfach so die ersten zwei Stunden am Tag nicht ins Handy gucken, gar nichts. Weil nun habe ich ein Kind, was soll ich denn? Also ich muss ja da schon mir die Seele aus dem Leib irgendwie reden, so dass ich bin schon gar nicht mehr dann so rein wie nach dem Schlafen.
Ja.
Deswegen, es scheitert bei mir schon so an so ganz vielen Kleinigkeiten, aber Alltag. Und ich glaube so ein bisschen, es ist auch so die Frage, sich Schriftstellerin selbst zu nennen oder so, das ist ja, das finde ich ja auch recht befremdlich. Also nicht bei anderen, aber bei mir. Also es ist, fällt mir nicht so leicht. Und ich glaube aber, dass es ja so viel besser, oder ich denke immer, es wäre so viel besser, wenn ich sagen könnte, ich schreibe jeden Morgen eine halbe Stunde und dazu mache ich das und nur das. Und wenn ich dann mache ich, aber ich habe einfach kein Prinzip sozusagen. Und ich glaube, vielleicht ist es auch so ein Reifen und auch so ein Zulassen von, man kann es auch anders machen und es ist auch in Ordnung.
Ja, verstehe.
So ein bisschen. Aber an sich bin ich eine recht strenge Leserin, Leserin auch, schreibende Person mit meinen Texten. Also okay. Ja, ich bin schon sehr kritisch einfach so. Also ich möchte da so, ja. Also dann habe ich auch mal 12 Stunden Schichten, will ich sagen.
Ja.
Und denke mir danach, was zur Hölle.
Paulina, wie ist denn, kleiner thematischer Sprung, wie ist denn deine Beziehung zur bildenden Kunst?
Also, ich hab ja Kunstgeschichte studiert.
Ja.
Ein bisschen aus dem Affekt heraus, dass ich dachte, ich muss studieren, ne? So, weil sonst wird aus mir nichts.
Okay.
Aber auch, weil mich Kunst, die bildende Kunst, doch recht früh auch interessiert hat. Es geht weniger so um Informationen oder ging mir immer weniger um Informationen, sondern vielmehr um so, was fühle ich? Und so gehe ich auch generell, auch so durch Text und auch so durch Bild und so. Aber dadurch, dass ich dann eben Kunstgeschichte studiert habe, also im Bachelor, habe ich plötzlich begriffen, wie schön es auch ist, so Zusammenhänge von oder so Entwicklungen von Gattungen und so Genre oder Epochen und so zu begreifen und irgendwie auch so übergreifend zu verstehen und was gesellschaftlich passiert ist und wieso haben denn jetzt die Manieristen dann so gemalt oder keine Ahnung, ne? Also
ja.
So, das heißt, ich würde sagen, Imposter 3000, weil ich habe natürlich nicht mehr die Ahnung, die ich mal hatte oder auch hätte haben können. Aber ich bin jetzt nicht ganz fremd sozusagen der bildenden Kunst an sich.
Ja, Hintergrund dieser Frage ist natürlich auch, dass wir allen unseren Interviewgästen am Ende des Interviews immer dieselben beiden Fragen stellen. Die beziehen sich natürlich auf Kunst. Die erste lautet, welches ist dein Lieblingsmuseum, Paulina, und warum?
Ich mag Museen gerne, generell sehr gerne als Orte, als Institutionen, weil sie so eine Ruhe ausstrahlen in der Regel, selbst wenn viele Leute da sind.
Mhm.
Und ich meine, ich bin ja in Berlin groß geworden auch. Und hier gibt es ja eine recht große Auswahl auch. Deswegen finde ich es wahnsinnig schwer, mich da zu entscheiden. Weil manche Museen haben ja auch total tolle Architektur und keine Ahnung. Aber irgendwie bin ich hängen geblieben und das seit Jahren an der Gemäldegalerie und gar nicht unbedingt wegen irgendwie Tizian und Caravaggio und so, sondern einfach, weil das so eine sichere Bank ist und es ist so eine, also die Sammlung, ne, vor allem eigentlich. Ja. Ich gehe da eigentlich so, ich habe so ein bisschen so wie so eine Art so Tradition, dass ich da einmal im Jahr hingehe und wie so ein bisschen so mich so sammle und auch eben das, was ich gerade erzählt habe, ich eben durch mein Kunstgeschichtsstudium da immer mal wieder so Informationen, also es fühlt sich gut an zu wissen, ah, das ist ja ein Tizian, ah, das ist ja Botticelli und ah ja und Venedig und keine Ahnung. Also ich glaube, es ist so ein bisschen so ein Wohlfühlen und so eine Art von Sicherheit und ja, mir muss niemand was so erzählen und ich fühle mich da so
geborgen.
Geborgen, ja, es ist ein friedvoller Ort und er ist super unspeziell, ich meine, ne, aber trotzdem. Und er ist so, wie sagt man, er ist, hat sich seit ja, Jahren nicht verändert. Also da ist alles die ganze Zeit gleich, so wie so ein zeitloses Vakuum. Oder so.
Letzte Frage, Paulina. Wenn ich dir jetzt ein Kunstwerk schenken würde, egal wie berühmt es ist oder wie teuer oder unerreichbar, um welches würdest du mich bitten?
Also, ich glaube, es wäre von Louise Bourgeois diese, die hat so eine Metamorphosis-Serie in Ende der 90er hergestellt.
Ja.
Also Zeichnung oder Radierung, das glaube ich, weiß nicht genau. Und da würde ich, glaube ich, Metamorphosis 5.
Ja.
Und zwar ist es eine Bettszene und es sind sehr kindliche Striche. Es ist wirklich sehr, ne, so Louise Bourgeois hat ja auch so, vor allem die schöne Skulpturen auch gemacht und Installationen und so, aber irgendwie hat mich diese, ich nenne es jetzt Zeichnung, vielleicht ist es eine Radierung, dann bitte ich um Entschuldigung, diese Bettszene so angelacht, weil es so eine, weil es so viel erzählt und obwohl es eben so kindlich ist, ich mag das sehr gerne und es sind so mehrere ineinander verschlungene Figuren.
Ja.
Darin kann man so lesen, die Wiederholung von so menschlicher Form und die wiederum so ihr Thema, ne, Transformation und eben aber auch, und
das finde ich
so
Mutter.
Emotional.
Ja, Kind, Mutter.
Genau, Mutter, Kind, Mutter. Und eben aber auch so diese emotionale Verstrickung. Also, ne, weil man hat ja so viele Anteile in sich, das ist jetzt meine Interpretation, irgendwie zeigt. Und generell ihre Arbeit. Ich mag ihre Arbeit sehr. Ich mag dieses fortlaufende, sich in Beziehung zu anderen Personen in der Umgebung setzen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, so würde ich sehr, sehr groß, ne, aber so würde ich auch so ein bisschen mein Arbeiten irgendwie verorten.
Ja, das hast du schön gesagt, Paulina. Mhm. Schon deshalb, aber auch so wünschen wir dir alles Gute für dein neues Buch. Wir haben jetzt gar nicht, das hätte ich eigentlich fragen sollen, aber jetzt kann ich nicht mit der Regel brechen, dass das unsere letzten beiden Fragen sind. Es hat jedenfalls den sehr schönen Titel, Dem Mond geht es gut, und wer wissen möchte, warum, und auch alle anderen sollten sich das Buch kaufen. Es erscheint am 12.03. im Blumenbach Verlag. Und dir, Paulina, danke dir für dieses schöne Gespräch.
Ciao.
Das war Folge 105 von Die Sucht zu sehen. Wir danken fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. Alle 14 Tage neu bei griesebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.